Ich würde sagen, wir leben in einer Zeit heute, in der Christen weltweit gesehen massiv verfolgt werden. Und wir sind hier sozusagen in einer Oase, in der wir Freiheiten haben, von denen in anderen Ländern man nur träumen kann. Und hier heißt es aber in der Schrift, glückselig seid ihr. Und der Herr Jesus selbst hat gesagt in der Bergpredigt, wenn sie euch verfolgen und schlecht über euch reden und alles Mögliche euch antun, so freut euch und hüpft. Also Jesus selbst hat gesagt, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Und hier gibt Petrus auch eine Begründung. Petrus hat diese Worte des Herrn Jesus ja auch gehört und er gibt sie uns hier eigentlich wieder und begründet es noch. Er sagt, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Also Petrus bezeugt hier, dass der Heilige Geist auf ganz besondere Art und Weise auf den Gläubigen ruht. Und dass er auf ihnen ruht, heißt auch mit, dass er ihnen Ruhe gibt. Und das lesen wir zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, dass der Heilige Geist bzw. Gott selbst Ruhe gibt. Das schlagen wir jetzt nicht auf, wir werden noch einige Stellen betrachten. Es ist der Geist der Herrlichkeit, wie es hier heißt. Und was ist Herrlichkeit? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Auch das müssen wir uns fragen, denn es ist ja auch wichtig für unser Leben. Wir wissen, dass Gott Herrlichkeit hat, dass Gott herrlich ist. Und es gibt Menschen, denen dieser Begriff gar nicht so passt. Da steckt nämlich schon das Wort Herr drin, also ist es mit Herr, mit einem Mann in Verbindung und so weiter. Diese Probleme von dem Begriff her gibt es im Griechischen nicht und im Hebräischen auch nicht. Im Hebräischen zum Beispiel, da haben wir die Shechina im Alten Testament. Die Shechina ist die Herrlichkeit Gottes. Und was ist die Shechina oder was war die Shechina? Wir schlagen dazu das Alte Testament auf. Im 2. Buch Mose, Kapitel 24, da heißt es ab Vers 15. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Immer wieder sehen wir im Alten Testament Stellen wie diese, wo wir es zu tun haben mit der Shechina, Herrlichkeit Gottes, mit der sichtbaren Manifestation Gottes, in dem Fall in Form einer Wolke und auch in Form eines verzehrenden Feuers auf dem Gipfel des Berges, wie es hier heißt. Und wir wissen, wenn wir diese Begebenheit genauer betrachten, dass das Volk Israel Angst hatte, sich dem Herrn zu nahen. Das Volk Israel wagte es nicht, auf den Berg zu gehen, und sie sollten es ja auch nicht, aber sie hatten Angst bei dem Anblick dieses verzehrenden Feuers. Und wir wissen, es gab noch andere Dinge, wie dass der Berg erbebte. Und das war sicher alles sehr furchteinflößend für einen Menschen, das so zu betrachten. Wir lesen das so und uns das wirklich vor Augen halten. Dann würden wir uns fragen, oder müssen wir uns fragen, wie würden wir reagieren bei diesem Anblick? Ja, das war ein furchtgebietender Anblick. Und Mose aber, er ging hinein in die Wolke und war in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Also wir haben es zu tun mit der sichtbaren Herrlichkeit Gottes, mit der sichtbaren Manifestation Gottes. Und da müssen wir natürlich uns vor Augen halten, es ist nicht die Essenz Gottes selbst, die sichtbar ist, denn Gott kann man in diesem Sinne nicht sehen, sondern es ist eben dann auch korrekt gesagt, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn. Und diese Herrlichkeit Gottes, die war dann später auch in der im Tempel, als Salomo den Tempel baute, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Das lesen wir in den Büchern Könige, speziell in 1. Könige, Kapitel 8, wo diese Begebenheit beschrieben ist. Im Alten Testament waren viele Dinge in diesem Sinne sichtbar. Auch Gottes Handeln, Gottes Gericht war in vielen Bereichen unmittelbar da. Und wir haben hier eine Veränderung im Neuen Testament. Eins ist ganz wichtig, uns hier vor Augen zu halten. Im Neuen Testament steht die Herrlichkeit des Herrn in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Und zwar lesen wir schon im 1. Kapitel des Johannesevangeliums, da geht es um das Wort, dieser ganz bekannte Vers, in Vers 1 möchte ich erstmal lesen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also hier ist die Rede von dem Wort, das bei Gott war und das Gott selbst war. Und wie wissen wir, was gemeint ist mit dem Wort? Durch Vers 14. In Vers 14 heißt es nämlich, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch. Und hier sehen wir eindeutig, das Wort ist der Herr Jesus Christus. Hier sehen wir auch, dass der Herr Jesus Christus eins ist mit Gott und Gott ist. Wir sehen hier ein klares Zeugnis für die Gottheit des Herrn Jesus. Und somit eine Bibelstelle, die uns zeigt, dass die Dreieinigkeit keine Erfindung ist, die später der Bibel hinzugefügt worden ist, sondern dass sie im Wort gegründet ist. Wir sehen, dass der Vater Gottheit hat. Wir sehen an dieser Stelle, der Sohn Jesus Christus hat Gottheit und ist Gott. Und an anderen Stellen sehen wir, dass dies auch auf den Heiligen Geist zutrifft. Das Wort wurde Fleisch, also Jesus kam in diese Welt. Er wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er kam nicht nur zu uns Menschen, um da zu wohnen, sondern wir sahen seine Herrlichkeit, da spricht Johannes, als einer derjenigen, die das Vorrecht hatten, die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu sehen, nämlich auf dem Berg der Verklärung. Wo der Herr Jesus verklärt wurde, da sah er nicht mehr so aus, wie er normalerweise aussah als Mensch auf dieser Erde, sondern er strahlte in seiner Herrlichkeit. Und Johannes darf das bezeugen. Und somit sagt er, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist der Herr Jesus Christus, der in diese Welt gesandt wurde. Aber als er Mensch wurde, da war seine Herrlichkeit normalerweise nicht sichtbar, sondern für die Menschen sah er aus wie ein ganz normaler, gewöhnlicher Mensch, was er aber nicht war. Er war natürlich ganz Mensch, aber er blieb auch ganz Gott. Dieses Wort für wohnen, wenn wir das jetzt im Hebräischen nehmen, hier haben wir die griechische, im Neuen Testament die griechische Übersetzung, im Hebräischen gibt es eine Verbindung zwischen dem Wohnen und dem Wort Shechina. Und Shechina könnte man auch sagen, Shechina steht in Verbindung mit dem Wort Wohnen. Wohnen, sei es in einer Stiftshütte im Alten Testament, wo die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte war, oder im Tempel. Das ist die Shechina-Herrlichkeit Gottes. Also die sichtbare Manifestation der Herrlichkeit Gottes für Menschen, für diejenigen, die sie sehen durften. Eben hier Johannes bezeugt, er durfte diese Herrlichkeit sehen. Und somit kam durch Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde. Jesus wurde Mensch und kam auf diese Erde und Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen ist auch dieser Ausdruck, den der Herr Jesus selbst verwendet, verherrliche du mich, so wichtig. Wir sehen das in Johannes 17. Zwar haben wir hier das hohepriesterliche Gebet des Herrn Jesus, wo er für die Seinen bittet. Und er sagt ab Vers 4, Johannes 17, ab Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also er bittet den Vater darum, dass er selbst verherrlicht wird. Und in Vers 6 sagt er, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Nun, der Jesus bezeugt, er hat sie bewahrt, diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Und da spricht es natürlich ganz speziell von den Jüngern und denen, die schon an den Glauben, zum rettenden Glauben an ihn gekommen sind. Und wie das geschah, nämlich in Vers 3, den habe ich jetzt noch nicht vorgelesen, den hole ich noch nach, beschreibt Jesus das. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also was ist das ewige Leben? Erkenntnis des Vaters und des Sohnes, wie der Jesus selbst hier schreibt. Und Erkenntnis des Sohnes beinhaltet natürlich das große Werk, das der Sohn getan hat. Und dieses Gebet betet Jesus ja, bevor er dieses Werk tut. Das heißt, es ist ein wichtiges, abschließendes Gebet, das er betet, bevor er das Erlösungswerk dann vollbringt. Und ich springe jetzt etwas zu Vers 16. Da sagt der Herr Jesus, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Der Herr Jesus betet nicht nur für sich selbst, dass er verherrlicht wird, sondern er bezeugt auch, dass er die Herrlichkeit den Jüngern gegeben hat, damit sie eins sind, gleich wie wir, gleich wie der Vater und der Sohn, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und diese Einheit ist keine institutionelle Einheit. Ich denke, manche wissen, die einen katholischen Hintergrund haben, dass die katholische Kirche sehr gern sich auf diese Verse beruft, um zu behaupten, schaut euch diese große Kirche ein, weltumfassend, eine Kirche, wir sind eins, so wie es hier geschrieben steht. Hier geht es nicht um eine Institution, in der möglichst viele Mitglieder sind, sondern hier geht es um eine geistliche Einheit, die durch den Heiligen Geist bewirkt ist. Ich weiß, wenn ich irgendwo hinreise, weit weg reise, wo ich noch nie gewesen bin, und es ist ein größerer Ort, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dort Gläubige finde, von denen ich noch nie gehört habe, aber mit denen ich geistlich eins bin. Nämlich durch den Heiligen Geist, durch die Einheit, die der Geist der Herrlichkeit eben schenkt. Das heißt, es geht hier nicht um eine Einheit auf Kosten der Lehre, auf Kosten der grundlegenden Wahrheiten, denn Jesus betet hier ja in Bezug auf die Wahrheit. Er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Wahre Einheit besteht auf Grundlage der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wo wir diese Wahrheit verlassen und diese Wahrheit missachten oder aufgeben, wird auch diese Einheit zerstört. Möglicherweise kann man eine institutionelle Einheit aufrechterhalten, indem man gewisse Wahrheiten aus dem Wort wegstreicht. Denn dann gibt es keine Punkte, in denen man anecken kann. Und so entsteht ja diese weltweite Ökumene. Das geht nur, wenn die einzelnen Parteien sagen, auf diese Wahrheit verzichte ich, auf die andere sagen, auf diese verzichte ich. Und so gelangt man zum gemeinsamen Nenner. Die Herrlichkeit, von der Jesus hier spricht, kommt von der Einheit im Geist, die auf Grundlage des Wortes geschieht. Und auf dieser Grundlage ist dann auch diese wahre Liebe, von der der Herr Jesus hier spricht. Die Liebe, die sich daraus ergibt, dass man Geschwister ist im Herrn, dass man weiß, hier ist mein Bruder, hier ist meine Schwester und ich soll bereit sein, ihnen zu dienen und sogar bereit sein, mein Leben für sie zu lassen, so wie der Herr Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Die Herrlichkeit Gottes, da müssen wir uns noch fragen, was ist der höchste Ausdruck der Herrlichkeit Gottes? Wir wissen, Jesus wird verherrlicht, nachdem er litt. Er fährt auf zum Vater und er sagt dann später, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir wissen auch, er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. All das steht in Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes. Aber der größte Ausdruck der Herrlichkeit Gottes liegt in dem, was danach geschieht, nach diesem Gebet, wo er nämlich leidet und stirbt. Das Evangelium, was ja im Wesentlichen das Leiden und Sterben des Herrn Jesus beinhaltet, ist dieser Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Denn hier manifestiert sich die große Weisheit Gottes. Wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig den retten, der des Glaubens an Jesus Christus ist? Wie geht es, dass er auf der einen Seite gerecht ist, seine Gerechtigkeit aufrechterhält und auf der anderen Seite rettet und vergibt? Warum besteht hier ein Problem? Das Problem liegt darin, dass wir Menschen Sünder sind, dass jeder Mensch ohne Ausnahme Verdammnis und Verurteilung und Gericht verdient hat. Jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens Sünden an und häuft Sünden auf. Und die größte Sünde ist, nicht an den Herrn Jesus zu glauben. Das sagt der Herr Jesus selbst, auch im Johannesevangelium. Und zwar in Kapitel 16. Da geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. Und in Vers 8 sagt er, wenn jener kommt, nämlich der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Was tut der Heilige Geist, wie wirkt der Heilige Geist in Bezug auf die Menschheit? Und ich denke, da sind diese Aussagen ganz wichtig. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und Sünde, das erklärt der Herr Jesus weiter, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das Johannesevangelium fängt schon so an im ersten Kapitel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum in sein Eigentum? Weil er in seine Schöpfung kam. Die Welt ist durch den Herrn Jesus Christus erschaffen worden. Das sehen wir in Kolosser 1. Und er kommt in sein Eigentum, in die Welt, die er geschaffen hat, und die Menschen lehnen ihn ab, die Menschen hassen ihn. Und somit ist die größte Sünde, nicht an den Herrn Jesus zu glauben, den Herrn Jesus abzulehnen. Manch einer sagt, mir reicht es, wenn ich an Gott glaube. Gott hat ja alles gemacht, das ist genug. Die Schrift sagt ganz klar, wir müssen den Herrn Jesus Christus erkennen, so wie er gesagt hat, dass sie den Vater und den Sohn erkennen. Denn ohne den Herrn Jesus Christus haben wir keine Erlösung, haben wir keine Möglichkeit, erlöst zu werden von unseren Sünden, weil Gott gerecht ist. Was bedeutet Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes heißt, dass er als der gerechte Richter auf jeden Fall richten wird. Ein Richter muss richten, wenn Schuld bewiesen worden ist. Ein Richter hat nicht die Vollmacht, normalerweise, es kommt natürlich auf das Rechtssystem drauf an, aber normalerweise, wenn es ein gutes, funktionierendes Rechtssystem ist, muss ein Richter das Urteil vollstrecken. Wenn ein Angeklagter gebracht wird und Zeugen gebracht werden und die Sünde bzw. die Verbrechen in dem Fall bewiesen werden, dann muss der Richter am Ende sagen, schuldig. Und er muss entsprechend dem Gesetz muss er ein Strafmaß verhängen. Und so ist auch Gott ein gerechter Richter. Und ein Richter, der das nicht tut, den möchte niemand haben. Denn der ist gefährlich für die Gesellschaft. Wenn er Verbrecher, Mörder und so weiter wieder laufen lässt und sagt, ich bin so gnädig, ich vergebe allen, solch ein Richter möchte niemand, der würde sehr, sehr schnell abgesetzt werden. Und solch einen Gott sollten wir deswegen auch nicht wollen. Und so ist Gott nicht. Gott ist nicht einer, der sagt, egal was passiert, ich vergebe. Gott wird immer richten. Er ist der gerechte Richter. Und wenn er immer richtet und die Strafe verhängt, wie kann es dann sein, dass er trotzdem Menschen vergibt? Und genau an dieser Stelle kommt das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus ins Spiel. Wir sehen schon im Alten Testament das Prinzip der Stellvertretung, dass stellvertretend für Sünde und für Sünder Opfer gegeben wurden, nämlich Tieropfer. Diese Opfer konnten die Sünde aber nicht permanent wegnehmen, so sagt uns das Alte Testament. Und schon im Alten Testament wird ein vollkommenes Opfer angekündigt, nämlich durch den Herrn Jesus Christus, der kommen würde, um als Opferlamm an unsere Stelle zu gehen und so stellvertretend das Gericht zu tragen, das wir verdient hätten. Und so wird dieses Dilemma gelöst. So wird es gelöst, dass Gott gerecht ist und gerecht bleibt und die Strafe vollhängt und er trotzdem vergibt und gnädig ist. Wenn wir nämlich an das Evangelium glauben, dann wissen wir, dass Jesus stellvertretend die Strafe getragen hat und das Gericht getragen hat. So wurde also gerichtet, nämlich am Kreuz, wurde gerichtet und gleichzeitig kann uns vergeben werden und wir müssen nicht gerichtet werden, weil wir wissen, das Gericht, das ist schon geschehen, die Strafe hat der Herr Jesus getragen. Und der Heilige Geist zeigt genau diese Dinge auf. Der Heilige Geist ist deswegen auch geschickt worden in die Welt, damit er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, dass der Mensch die größte Sünde erkennt, nämlich nicht an Jesus zu glauben. Natürlich auch andere Sünden, die er begangen hat, auch die werden vom Heiligen Geist in Verbindung mit dem Wort aufgedeckt. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Der Jesus ist gerecht, auch wenn er wie ein Verbrecher behandelt worden ist und bis in den Tod gegangen ist, ist er auferweckt worden und zum Vater gegangen und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, der Widersacher der Satan, wurde am Kreuz besiegt und ist tatsächlich gerichtet worden. Er darf jetzt noch frei umhergehen und seinen Unwillen treiben, aber nur in dem Maß, wie Gott es zulässt. Und er wird eines Tages dann in den Feuersee geworfen werden, wie es uns die Schrift ganz eindeutig bezeugt. Also hier sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes, des Geistes der Herrlichkeit. Und er zeigt diese Dinge auf. Er wirkt an den Herzen von Menschen, um das zu erkennen. Und um die Herrlichkeit des Erlösungswerkes zu erkennen, was sich eben im Leiden des Herrn zeigt, in seiner Liebe zu uns. Er ist aus Liebe bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen. Er ist aus Liebe bereit gewesen, sein Blut für uns zu vergießen und dieses vollkommene Erlösungswerk zu erwirken am Kreuz. Und er hat selbst ausgerufen, es ist vollbracht. Somit ist alles geschehen, was nötig ist, um uns zu erlösen. Und auf dieser Grundlage werden wir aufgefordert, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Denn es ist nicht so, dass alle automatisch gerettet werden, sondern nur diejenigen, die wirklich an das Evangelium glauben, darauf vertrauen und nicht mehr auf eigene Werke, eigene Verdienste zu vertrauen, sondern auf das, was der Herr Jesus getan hat. Das war ja auch dieser große Kampf, den Luther durchgemacht hat. Luther hat versucht, durch Werke, durch ja, speziell auch religiöse Werke, kirchliche Werke, durch eigene Verdienste Gott gnädig zu stimmen. Und desto mehr er getan hat, desto mehr er es versucht hat, desto weniger Frieden hatte er und desto mehr Not hatte er. Und letztendlich kam er durch die Bibel an den Punkt, wo er erkannt hat, das Entscheidende, das ist schon geschehen, es hat er Jesus getan. Es ist alles für ihn geschehen. Es gibt nichts, was er dem hinzufügen könnte, sondern allein Vertrauen auf dieses Erlösungswerk. Und so bekommen wir Frieden. Und da möchte ich noch eine Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus 11, Vers 28, wo der Jesus selbst Folgendes sagt und den Menschen zuruft. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und welche Mühsal ist gemeint? Und mit was sind Menschen beladen? Menschen sind beladen mit Schuld und mit Sünde. Und solche spricht er an. Er ruft denen zu, die bereits Erkenntnis ihrer Sünde haben, nämlich durch das Wirken des Heiligen Geistes haben sie erkannt, dass sie Sünder sind. Und diejenigen, die ächzen und die leiden unter ihrer Schuld und ihrer Sündhaftigkeit, sollen zum Herrn kommen, um erquickt zu werden. Und dann sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es gibt also ein Joch zu tragen. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, alle eure Probleme werden gelöst, alles wird gut. Ihr werdet reich sein und den Überfluss haben, das sagt er nicht. Er sagt, kommt her zu mir und nehmt auf mein Joch. Wer also dem Herrn Jesus nachfolgt, hat ein Joch zu tragen. Und hier sind wir wieder bei dem Thema von Petrus, das Thema Verfolgung. Es ist nicht das einzige Joch, aber es ist ein Joch, das erstmal schwer erscheint, nämlich verfolgt zu werden und zu leiden, um des Namen des Herrn willen. Aber wir haben diesen Zusatz, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Jesus ist ein Hohepriester, der Mitleid hat mit den Schwachheiten seiner Kinder. So lesen wir in Hebräer 4. Er hat Mitleid mit seinen Kindern und weiß, was sie durchmachen. Er weiß, was jeder von uns durchmacht und er ist sanftmütig und demütig. Das heißt, er zerbricht nicht das geknickte Rohr, wie er selbst sagt. Er bürdet nicht überaus schwer auf, sodass diejenigen, die ihm nachfolgen, daran verzweifeln und nicht mehr weiter können und am Ende den Glauben verlieren. Das tut er nicht, sondern er bricht das geknickte Rohr nicht und er weiß, wie viel jeder tragen kann und er hat auch für jede Versuchung den Ausgang geplant. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig, heißt es hier. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das, was der Herr verheißt, das ist das, was er verspricht, Ruhe für unsere Seelen. Er verheißt also nicht, dass wir in einer Welt leben, in der alles friedlich ist, sondern er selbst sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In ihm dürfen wir Trost und Ruhe finden für unsere Seelen. Er erlöst die Seelen seiner Gläubigen und gibt ihnen weiterhin Ruhe, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist das, was er sagt. Es ist ein sanftes Joch und eine leichte Last. Warum? Weil er selbst tragen hilft, weil er selbst dieses Joch und diese Last trägt. Das wiederum heißt nicht, dass man immer innerlich Ruhe hat als Gläubiger. Wenn wir Paulus anschauen, dann wissen wir, Paulus hatte sehr viele Kämpfe und Nöte. Und trotz allen Kämpfen und Nöten, die er durchgemacht hat, durfte er immer wieder zurückfinden zu der Ruhe im Herrn und zu der Freude im Herrn. Und durfte selbst sagen, er, der viel im Gefängnis saß und physisch misshandelt worden ist, durfte den anderen sagen, freut euch im Herrn. Ich denke, er hätte es sehr oft nötig gehabt, dass die anderen zu ihm sagen, freut euch im Herrn und sei getrost. Und er hat auch manche Ermutigungen erfahren von anderen, aber manchmal war es auch so, dass er sagen musste, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Also durchaus hat er Kämpfe durchgemacht und Nöte durchgestanden und Sorgen durchgestanden und trotzdem diese Grundruhe, diesen Grundfrieden, den durfte er durch die Gnade des Herrn haben und sich auch immer wieder darauf berufen, auf die Verheißungen der Schrift. Und so sollen es wir auch tun, wenn wir Nöte durchmachen, dann einfach durch die Schrift und durch die Gnade des Herrn neue Kraft schöpfen und gestärkt werden. Und hier sind wir bei einem weiteren Wirken des Heiligen Geistes, nämlich, dass er Gläubige stärkt. Wir haben das schon in der Apostelgeschichte gesehen, in der letzten Predigt, dass Gläubige befähigt wurden, im Anblick der Verfolgung, im Anblick des Todes, den Herrn zu bezeugen. In einer Situation, wo ein Mensch verständlicherweise an Grenzen kommt, wo er menschlich gesehen nicht mehr kann, nicht mehr weiter weiß, durfte zum Beispiel Stephanus den Herrn bezeugen, durfte noch eine Predigt halten, bevor er heimging zum Herrn und durfte noch beten, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, ähnlich wie der Herr Jesus, oder rechne ihnen diese Sünde nicht zu, und zum Herrn Jesus beten und ihn bitten, Herr, nimm meinen Geist auf. Er hatte die Gewissheit, dass er direkt beim Herrn Jesus sein würde, und so scheint es, dass ihm diese Steinigung gar nichts ausmacht. Es scheint so, natürlich hätte er sicher wie Paulus gesagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll, es ist nützlich hier zu bleiben, ich möchte aber auch abscheiden, wie Paulus es bezeugt hat. Aber trotzdem sehen wir, hier wurde der Herr verherrlicht, hier zeigt sich die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben zeigt sich also darin, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und das heißt auch, dass wir die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren und erleben und das aus Gottes Hand annehmen, dass wir wirklich sagen, wir wollen bereit sein zu leiden, wir wollen bereit sein, es anzunehmen. Und hier kommt natürlich auch das wieder zur Gelte, was ich schon gesagt habe. Vorher können wir nie wissen, wie würden wir reagieren. Wenn jetzt jemand kommen würde, mir oder euch die Waffe an den Kopf setzen würde und sagen würde, was wählst du, den Herrn oder die Verleugnung des Herrn und damit, also den Herrn, den Tod oder die Verleugnung des Herrn, wie würden wir antworten? Manch einer würde sagen, ja gut, die Waffe am Kopf, da würde ich gleich sagen, ich wähle den Herrn. Anders ist es, wenn es mit Leid und Folter und so weiter mit einhergeht. Ich denke, da wüsste niemand, wie er reagieren würde. Und hier sind wir davon abhängig, dass der Herr dann in dem Moment die nötige Gnade schenkt und einfach uns hilft, wenn die Verfolgung kommt und dass wir dann einfach gestärkt sind. Und dann haben wir aber die Verheißung von Petrus, dass der Heilige Geist eben den Gläubigen hilft, so wie er dem Stephanus auch geholfen hat und anderen geholfen hat, die den Herrn bezeugt haben und in der Verfolgung auch standgehalten haben. Zu dem letzten Punkt, dass wir verändert werden, das Bild des Herrn Jesus, möchte ich abschließend noch eine Bibelstelle aufschlagen, nämlich aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 3, ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dem Heiligen Geist werden alle möglichen seltsamen Wirkungsweisen zugeschrieben. Und ich denke, es ist wichtig, da nüchtern zu sein und immer wieder zurück zum Wort zu gehen und zu prüfen, was sagt uns denn das Wort über das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sehen hier, der Heilige Geist steht in Verbindung mit dem Herrn. Und auch die Aussage, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist also nicht ein Geist der Knechtschaft, wie uns auch der Römerbrief sagt. Und es heißt hier, dass wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Was ist damit gemeint? Wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, dann wissen wir, Mose schaute die Herrlichkeit des Herrn. Und das ist auch der Kontext in diesem Kapitel. Mose durfte die Herrlichkeit des Herrn sehen, also mit seinen Augen. Und hier heißt es, wir schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen aber nicht die Schechina-Herrlichkeit Gottes. Wir können auch nicht nach Jerusalem in den Tempel gehen und da die Schechina-Herrlichkeit Gottes ansehen. Dazu kommt natürlich noch, dass in das Allerheiligste nur der Hohepriester gehen durfte, also damals nicht mal jeder Mensch. Sondern wir werden nicht verwandelt, indem wir sichtbar die Herrlichkeit des Herrn sehen, sondern wir werden verwandelt durch das Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung mit dem Wort Gottes. Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Heilige Geist die Jünger dazu befähigt hat, das Wort aufzuschreiben, das Wort niederzuschreiben. Der Herr Jesus hat selbst gesagt, dass er den Heiligen Geist senden wird und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So wurden die Jünger befähigt, das Wort niederzuschreiben und durch das Wirken des Heiligen Geistes haben sie das auch richtig gemacht, haben sie es nicht verfälscht, sondern haben auch da die Hilfe durch den Heiligen Geist gehabt und deswegen können wir uns auch verlassen, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Es ist nicht einfach irgendeine schwache Erinnerung der Apostel, sondern es ist eine Erinnerung, die durch den Heiligen Geist geleitet worden ist und eingegeben worden ist. Und wenn wir jetzt wissen möchten, wer ist der Herr Jesus, wie ist er, was hat er getan, wie wirkt er, was hat er verheißen, dann lesen wir all diese Dinge in der Bibel nach. Und in Verbindung mit der Schrift wirkt eben der Heilige Geist und verändert uns und verwandelt uns in sein Bild. Und so können wir die Herrlichkeit des Herrn sehen, indem wir die Herrlichkeit seiner Werke betrachten, die er in der Schrift getan hat, die in der Schrift niedergeschrieben sind. Und das ist dann wie in einem Spiegel und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist ein Prozess der Heiligung, der Schritt für Schritt voranschreitet. Es ist nicht so, dass jemand zum Glauben kommt und auf einmal ist er in allen Bereichen dem Herrn Jesus ähnlich und dem Herrn Jesus gleich. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern das ist ein langer Prozess und dieser Prozess dauert an, bis wir daheim bei dem Herrn Jesus sind. Und es ist oft auch etwas, was wir nicht bewusst merken oder wahrnehmen. Es ist nicht so, dass wir die Bibel lesen und sagen, oh, jetzt wirkt gerade der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist, der wirkt ja oft auf versteckte Art und Weise in unserem Herzen. Zum Beispiel, wenn wir uns freuen können. Wir hören von dem großen Erlösungswerk, was der Herr für uns getan hat, lesen darüber, zum Beispiel in Jesaja 53, dass er das Lamm war, das geschlachtet worden ist. Und das erfüllt uns mit Freude. Dann wissen wir, hier ist der Heilige Geist am Wirken, nämlich, dass uns diese Wahrheiten groß werden, dass uns diese Wahrheiten erfreuen. Und das ist auch das, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist macht den Herrn Jesus groß. Und desto größer der Herr Jesus in unserem Leben wird und desto mehr wir ihm ähnlich werden, desto mehr hat der Heilige Geist hier gewirkt und uns den Herrn groß gemacht und uns verändert durch die Gnade des Herrn. Und das passt ja auch zu dem, was er gesagt hat, dass er den Tröster, den Beistand schicken möchte, dass er bei uns ist in Ewigkeit. Damit möchte ich zusammenfassen. Gläubigen ist es verheißen, dass wenn sie dem Herrn treu nachfolgen, dass sie Verfolgung und Leid erdulden werden. dass sie leiden werden um des Herrn Willen. Der Herr ist jetzt im Himmel, er ist zu Rechten Gottes, aber sein Leib, die Gemeinde, ist hier auf der Erde und gegen diesen Leib, gegen diese Gemeinde wird mit Gewalt vorgegangen. Aber er hat verheißen, dass der Heilige Geist diejenigen stärkt, die leiden, die Schweres durchmachen, dass sie so gestärkt werden, dass sie so den Herrn bezeugen können, weil der Geist der Herrlichkeit auf ihm ruht. Und die Verheißung ist, dass er bei uns ist in Ewigkeit, so wie der Herr Jesus selbst gesagt hat, dass er bei uns sein wird in Ewigkeit und stärken wird, uns trösten wird, uns beistehen wird. Die Herrlichkeit Gottes hat sich im Alten Testament gezeigt, eben in Form der Schechina. Im Neuen Testament ist der Jesus selbst die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und ein Höhepunkt der Herrlichkeit sehen wir in seinem Leiden und Sterben für uns. Und jetzt, während wir hier auf der Erde sind, werden wir von diesem Geist der Herrlichkeit verwandelt in das Bild des Herrn Jesus, sodass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden und befähigt werden, seinen Fußstapfen des Leidens zu folgen. Er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit und darauf freuen wir uns. Und deswegen dürfen wir auch sagen, von ganzem Herzen, komme bald, Herr Jesus. Thank you.